Mit dem heutigen Sonntag beginnt die sogenannte Karwoche oder Heilige Woche oder wie Thomas vorher gelesen hat, die Kehrwoche, die Karwoche. Das heißt, wir wollen in dieser Woche uns ganz bewusst auf den Weg, auf die letzte Etappe im Leben, im menschlichen Leben von Jesus begeben. Wir werden am Gründonnerstag hier eine Gebetsnacht feiern ab 22 Uhr oder feiern oder durchführen. Dort erinnern wir uns an die Regel. Nicht die Menschen nach ihrer Zugehörigkeit wahr und ernst zu nehmen, sondern nach dem einzelnen Mensch, der mir hier wirklich gegenübersteht. Ich habe das sehr, sehr eindrücklich gelesen bei Viktor Frankl. Den kennen vielleicht manche, der ja im KZ war, in Auschwitz. Und der schreibt in seinem Buch, das ist mir so eingefahren, das denke ich werde ich nie mehr vergessen. Er schreibt in seinem Buch, die Trennlinie zwischen Gut und Böse, die verläuft nicht zwischen Aufseher und Insassen. Es gibt böse Insassen und es gibt gute Aufseher. Schreibt er über das KZ. Das ist nicht so. Im Leben ist nie so alles so klar. Da gibt es die einen, die Guten, und die anderen sind die Bösen. Die Pharisäer sind die Bösen. Und die Jünger sind die Guten. Bei den Jüngern, den werden wir nachher auch noch einen, da gab es auch einen, der war schlimmer wie die Pharisäer, wie alle zusammen. Das nehme ich mir für mich mit. Und die Bibel präsentiert uns das hier so ein bisschen unterschwellig, aber vielleicht auch ein bisschen mit Genuss. Und bei Jesus sehen wir das ja, er hat nie die Gruppe gesehen, er hat nie den Block gesehen, er hat immer den Einzelnen gesehen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, gerade in unseren Zeiten, wo man dazu neigt, da gibt es die Flüchtlinge und die und die und die und die. Den Einzelnen sehen. Und so kann dieser Einzelne, obwohl eigentlich klar ist, zu der Gruppe, zu der er gehört, die wollen Jesus schon lange in Kragen, so kann der in aller Freiheit Jesus einladen und Jesus kann in aller Freiheit zu diesem Einzelnen, zu Simon, dem leprösen Pharisäer, zu Besuch gehen. So, also, dann sitzen die da am Tisch, Jesus, sein Jünger, das werden wir nachher noch sehen, dass die auch da sind, Simon, der leprösen Pharisäer. Oder wahrscheinlich liegen sie bei Tisch. Jetzt haben wir hier natürlich einen schönen Stuhl. Damals ist man mehr so rumgelegen, auf so Kissen und so. Hat das Essen im Liegen genossen, kann man in der Bibel nachlesen. Und dann passiert Folgendes. Während des Essens kam eine Frau herein. Da waren offensichtlich keine anderen Frauen, da waren nur Männer unter sich, Männergesellschaft, eine orientalische Gesellschaft. Diese Frau, sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Das öffnete sie, oder wörtlich heißt es eigentlich, das zerbrach sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Also jetzt liegen die da bei Tisch und dann kommt hier eine Frau herein, hat hier eine, wörtlich heißt es übrigens eine Alabasterflasche, so aber wahrscheinlich eine mit einem langen Hals, und die bricht diesen Hals ab und sie gießt Jesus dieses ganze Öl übers Haupt. Und das Öl, das läuft ihm übers Gesicht, das läuft ihm ins Gewand, das Öl, das tropft auf den Boden und der ganze Raum erfüllt sich mit diesem Duft, von diesem Nardenöl. Jetzt Narde, ich glaube, mit dem können die wenigsten heute noch was anfangen. Ich konnte mal nicht wirklich viel anfangen. Die Narde, das ist eine Pflanze, die wächst wild bis heute im Himalaya-Gebirge, also in Tibet und Indien und so irgendwie. Und die muss man auch bis heute wild pflücken. Und jetzt, aber das Ganze hat ja schon vor 2000 Jahren gespielt, da haben irgendwelche Leute diese Narde gepflückt und haben die dann da mit Kamelen und Schiffen irgendwie dann in den Orient gebracht. Also auf gut Deutsch, das war extrem selten und sau teuer, das Zeug. Bei uns gibt's auch teure Parfüms. Ich habe mich mal umgeschaut hier zum Beispiel. Ich habe in 3 Wochen Geburtstag. Da hätt ihr. Gell, aber wenn ich jetzt so ein Parfüm hätte, Tom Ford Beauty. Stellt euch vor, meine Frau, die wird mir das Geld jetzt von uns, das Parfüm von unserem Geld kaufen und mir das schenken und dann kommt sie morgens ins Bad und ich stehe da und schütte alles über mich drüber. Ich weiß nicht, was sie sagen würde, aber das wäre natürlich schon etwas irritierend, wenn man so ein sauteures Parfüm hat. Also wenn ich das hätte. Also ich würde das tröpfchenweise anwenden und dann immer ganz nahe an den Leuten vorbeilaufen, dass sie vielleicht ein bisschen riechen. Also, nur so als Vergleich. Aber mit dem, was wir hier zu tun haben, da ist das ein bisschen, das ist wie Leitungswasser dagegen. Dieses Nardenöl, vom Wert her, ich erkläre nachher noch, wie man auf diesen Betrag kommt, den kann man tatsächlich der eifrige Bibelleser kann ihn sehr einfach ausrechnen. Dieses Nardenöl hat einen Wert zwischen, wenn man es umrechnet, zwischen 20 und 30.000 Euro. Also so viel Geld, was das hier wert ist, hatten die alle, die da im Raum waren, wahrscheinlich noch nie auf einem Haufen gesehen. Und dann sind wir noch in Armenhausen, muss man ja nur bedenken. Wir sind ja hier nicht in Nizza, wo jeder sowieso sich mit was weiß ich was einschmiert. Also, teuerstes Öl. Und im Lukas-Evangelium, das, gell, wenn man das jetzt so liest, dann denkt man, naja, die kommt daher mit diesem Öl, gell, und stellt sich dann so und schüttet das dann da so über Jesus aus. Bei Lukas liest sich das ganz anders. Bei Lukas, da lesen wir, dass sie kommt, dass sie ihm die Haare einölt, ihn salbt, die Füße einölt, eincremt und die Füße laufen küsst. So steht es in der Bibel. Stellt euch das mal vor. Die küsst die Füße von Jesus, die salbt die Füße ein, die salbt seine Haare ein. Die behandelt den Jesus da so fast intim vor allen anderen. Und das in einer orientalischen Gesellschaft. Meine Frau und ich, wir begleiten ja eine Flüchtlingsfamilie jetzt seit anderthalb Jahren. Ich habe diese Frau noch nie berührt. Ist ja auch nicht so, dass ich sie jetzt berühren wollte. Aber wir geben uns auch nicht mal die Hand oder gar nichts. Das war eine Hands-off-Gesellschaft. Und ich stelle mir jetzt vor, ich sitze da mit meiner Frau und unsere Flüchtlingsdame kommt und fängt an, mir die Haare einzucremen, zieht mir die Schuhe aus, cremt mir die Füße ein, küsst meine Füße. Ja, was würde meine Frau wohl denken? Was würden überhaupt alle denken? Was würde der gute Flüchtlingsmann denken? Da müsste ich, glaube ich, ganz schnell wegrennen, wenn ich noch Lebensperspektiven haben wollte. Muss ich das mal vorstellen, was da passiert? Nicht nur, dass das Zeug schweineteuer ist, sondern das ist ja eine ganz sinnliche Handlung. Da ist so viel Nähe drin. Da ist so viel Wärme, so viel Berührung, dieses Öl, die Haare, das Küssen. Muss ich das mal vorstellen? Kein Wunder wird es in diesem Raum mucksmäuschenstill. Und das wird es hier auch werden. Das wird es ja auch werden, wenn ich jetzt anfange, irgendeiner Frau hier sozusagen meine Liebkosung zuteilwerden lassen mit Öl und Küssen und so weiter. Was passiert hier? Wir lesen dann, Vers 4, einige der Anwesenden, interessanterweise nur einige, nicht alle, da haben wir es wieder, diese Blockbildung, Stereotypen, nicht alle, aber einige der Anwesenden waren empört darüber, empört. Genau. Die sind empört. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl der Empörung, also Empörung ist ja jetzt nicht so was Sanftes. Kinder sind manchmal empört, aber ich bin manchmal auch empört. Empörung ist, wenn man so kurz vor der Schnappatmung steht. Wenn man so überhaupt gar, also das geht ja gar nicht. Das ist Empörung. Was weiß ich, mir ging es so, die kleine Empörung hatte ich, als dieser Erdogan da diese ganze Zeit diese Nazi-Vergleiche gebracht hat. Das war schon so was, wo ich empört war. Wie kann man nur? So, ich will jetzt hier keine politische, ich werte das nicht, aber ich sage nur, die Emotion, das war Empörung. Ja, ihr kennt vielleicht Empörung auch aus anderen Situationen, im Straßenverkehr. Wenn einem plötzlich einer die Vorfahrt nimmt, da gibt's auch sowas wie Empörung. Wenn einem der letzte Parkplatz raubt, gibt's auch Empörung. So, das ist diese Emotion. Empörung. Und dann sagen die Herren, was soll diese Verschwendung? Was soll diese Verschwendung? So eine Verschwendung. Gell, und Verschwendung ist ein schlimmes Wort. Das war es damals schon, aber heute ist es noch viel schlimmer. Wir leben in einer sehr effizienten, effektiven Gesellschaft. Da ist Verschwendung, das grenzt an Sünde. Eine schlimme Sache. Und ich kann ganz von mir ganz ehrlich sagen, ich hasse Verschwendung. Und am allermeisten hasse ich Lebenszeitverschwendung. Also wenn ich beim Arzt bin und muss da länger als eine halbe Stunde warten, dann ärgert mich das saumäßig. Lieber gehe ich zum schlechteren Arzt, aber ich muss nicht so lange warten. Lebenszeitverschwendung. Am Freitag war ich beim Friseur, musste ich eine halbe Stunde warten. Glücklicherweise hatte ich die Predigt dabei. In weiser Voraussicht konnte ein bisschen an der Predigt arbeiten. Also ich hätte mich das geärgert. Ich hasse das, wenn Lebenszeit verschwendet wird mit Dingen, die ich nicht will und nur muss. Wenn ich abends nach Hause komme und unser Haus ist hell erleuchtet, meine Frau ist weg, ich bin weg, die Kinder waren allein, unser Haus sieht aus wie der Christbaum von Erna Zeuthen, dann ärgert mich das. Dann ärgere ich mich über Energieverschwendung. Und ich ärgere mich auch über Verschwendung von Steuergeldern. Wenn ich hier Steuern zahle und dann macht man wieder irgend so eine sinnlose Aktion, da könnte ich mich ärgern. Also Verschwendung ist ein fieses Wort, wirklich ein fieses Wort und eine fiese Sache. Und die Leute, zumindest vordergründig sind sie empört über diese Verschwendung. Ich unterstelle diesen Herren damals aber auch, dass die sinnliche Komponente sie mindestens genauso geärgert haben. Aber da redet man lieber über was anderes, weil darüber was sagen, das wäre ja sehr peinlich. Das ist doch Verschwendung, dieses teure Öl. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jetzt haben wir es hier übrigens. Dieses Öl ist mehr als 300 Silberstücke wert. Jetzt erzählt uns Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Kennt ihr das? Manche kennen es. Und da ist es so, dass es ein guter Tageslohn ist, ein fairer Tageslohn für einen Arbeiter im Weinberg, ein Silberstück. Das ist ein fairer Lohn. Das ist nicht der Mindestlohn, ist sogar ein bisschen mehr. Vielleicht 9 Euro oder 9,50 Euro. Also wirklich für die Stunde, nicht für den Tag. Angemessen. Also wenn die Bibel sagt, ein Silberstück ist ein guter Tageslohn für einen Arbeiter, dann sind 300 Silberstücke, 300 Tageslöhne, könnte man sagen, ein Jahreslohn für einen Arbeiter. Also nur mal, was wir hier mit was für hier Dimensionen wir hier zu tun haben. Das ist biblisch, das ist nicht irgendwie, was weiß ich, wie jetzt da sich an den Fingern herbeigesogen. Hier geht aus den Haaren gesogen. Haare, Finger, ach, wurscht. Bist ja ganz in dieser Eingreben-Problematik gefangen. Also das war richtig viel Geld. Jahresgehalt von einem Arbeiter. Und die leert es einfach so aus. Gell, zack, und ist das weg. Da ist das weg. Den Boden, der Sand, der riecht vielleicht nur 3 Tage schön. Und dann, das Gewand riecht auch noch ein bisschen schön. Aber dann ist es weg. Alles einfach weg. Da knechtet einer, da malocht einer ein ganzes Jahr dafür. Ein ganzes Jahr für dir. Keiner von denen, die da waren, hat so viel Geld schon mal auf einem Haufen gesehen. Und die gluck, 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 gluck. Und der Fall ist erledigt. Ja, die zerbricht die Flasche sogar. Nicht mal mehr die Flasche. Mensch, hätte man vielleicht nur die Flasche, nur 2, 3 Tropfen rausholen können. Nein, nix. Alles einfach weg. Und sie machen der Frau heftige Vorwürfe. Kennt ihr heftige Vorwürfe? Heftige Vorwürfe sind nicht, du hast mal drüber nachgedacht, das ist dann schon ein bisschen viel Geld, vielleicht könntest du nächstes Mal, hol doch was vom Aldi, das tut's doch auch. Das ist nicht heftige Vorwürfe. Heftige Vorwürfe gehen anders. Die meisten von euch kennen heftige Vorwürfe, denke ich. Heftige Vorwürfe sind, hey, die Alte, die ist nicht mehr ganz sauber, die ist nicht mehr ganz dicht, die hat ein Rad ab. Spinnst du eigentlich? Bist du eigentlich noch normal? So viel Geld, geht's eigentlich noch? Wer hat dir denn eigentlich im Kopf? Also echt so. Das sind heftige Vorwürfe. Und ja, ich muss mich zwingen, kein Verständnis für diese Menschen aufzubringen, die sich so ärgern über diese Frau. Denn ich denke, wir hätten da so viel Geld zum Beispiel, wir sind gerade auf der Suche nach Angestellten, da könnte man für das Geld könnte man ja locker jemand anstellen für ein halbes Jahr zu 50% oder was weiß ich was machen, kostenlose Kinderfreizeiten anbieten oder halt eben alles in Sudan spenden, wo die Menschen gerade hungern. Ich verstehe das, das ist ja wirklich eine Verschwendung. Die Empörung ist für mich nachvollziehbar. Gell? Und das mit den Armen ist ja schon echt ein gutes Argument. Das leuchtet ja voll ein, zu sagen, Mensch, die lehrt das aus. Ist das effektiv? Ist das sinnvoll? Dient das dem Reich Gottes, wenn man das Zeug einfach so verklepft? Wäre doch viel besser, das für die Armen auszugeben. Wir sind ja immerhin in armen Hausen. Da gäb's ja einen Grund, da gäb's ja genug Anlass, Gutes zu tun. Und ich vermute mal, zumindest die schon länger in so einer Gemeinschaft unterwegs sind oder in der Gemeinde oder im christlichen Kreisen, die kennen dieses Argument. Also regelmäßig, wenn wir hier bauen wollen, kommt dieses Argument. Ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll, so viel Geld in Beton oder Glasfenster oder Digitalmischpuls oder sonstige Dinge zu investieren? Sollten wir das Geld doch nicht lieber einfach den Armen spenden? Wäre das nicht viel besser? Wir wollen effektiv sein mit unserem Geld und mit Spendengeldern wollen wir es umso mehr. Und das ist auch absolut richtig und einleuchten. Wir sollten nicht in Luxus investieren, wenn anderswo Menschen verhungern. Und trotzdem hat es mit diesem Argument etwas auf sich. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe es vorher schon gesagt, diese ganze Geschichte, die ist uns auch im Matthäusevangelium überliefert, im Markusevangelium, da sind wir jetzt, im Lukasevangelium, weil aus Lukas wissen wir diese Sache mit dem Pharisäer, wir wissen, dass diese Eincreme-Geschichte, und dann ist sie auch noch bei Johannes überliefert, Johannes Kapitel 12. Johannes hat diese Geschichte auch aufgeschrieben. Und er sagt uns mal was ganz Interessantes. Er sagt, Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, jetzt ist der Judas, der das sagt, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Könnte man denken, wenn man es bis hierher liest, ja, der Judas hat ein großes Herz für die Armen. Die sind dem wichtig. Der will, dass das Geld gut angelegt ist fürs Reich Gottes. Ja, ist ein guter Kerl, der Judas, der hat schon recht. Aber dann geht's weiter. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Der gute Judas, von dem haben wir fast nichts wörtlich überliefert. 4, 5 Sätze in der ganzen Bibel. Und ausgerechnet dieser Satz, ja, wäre es nicht besser, wir würden das Geld den Armen geben, anstatt es hier so zu verschwenden. Ausgerechnet dieser so fromme Satz, der kommt von dem Judas. Und der Johannes verrät uns sogar, warum der Judas das sagt. Nun, der Judas, der sagt es nicht, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er gern das Geld bei sich im Kessel gehabt hätte. Er hat ja die Kasse verwaltet. 300 Silberstücke mehr in der gemeinsamen Kasse ist auch für den Judas ein enormes Potenzial. Da kann der sich dann mal wieder ein bisschen bedienen. Dem Judas dichtet man ja gern hehre politische Motive an für seinen Verrat an Jesus, den er später macht. Übrigens nur für einen viel, viel kleineren Betrag als für das hier. Es gibt ein Judas-Evangelium. Es gibt ganze Strömungen in der Kirchengeschichte, die dazu neigen, den Judas zu verklären. Die biblische Botschaft über den Judas wäre, die unangenehme biblische Botschaft, dass der schlicht dem Mammon verfallen war. Der war schlicht geldgierig. Und deshalb missbraucht er die Armen eigentlich doppelt. Er hat kein Herz für die Armen. Er schiebt die Armen vor und er nutzt die Armen doppelt aus. Er sagt, Mensch, denkt mal an die Armen. Dabei meint er eigentlich, denkt an mich. Denkt an mich. Er nutzt die Armen aus, damit er selber zu seinem Vorteil kommt. Und ganz ehrlich, das macht mich ein bisschen stutzig. Bei diesem ganzen Argument, wir sollten hier vorsichtig sein, wie wir unser Geld ausgeben. Also nicht, dass wir mich falsch verstehen. Ich meine beim Wirtschaften und auch beim Wirtschaften in einer Gemeinde oder bei einer Firma oder in einer Familie, egal wo, da gilt's und da ist die Bibel auch ganz eindeutig, da sollen wir treue Verwalter sein. Das ist keine Sache, keine Frage. Aber wir sollten uns auch ein bisschen hüten, andere zu beurteilen und anderer Leuts Spendenverhalten oder Geldausgebeverhalten vorschnell zu bewerten. Dieses Argument mit den Armen, das kommt in der Bibel, kennen wir ausschließlich von Judas. Wenn das einer sagt, der natürlich alles ausgegeben hat für die Armen und kein Geld mehr hat, weil er schon alles für die Armen gespendet hat, dann ist das eine ganz andere Sache. Ich finde, so jemand darf hinstehen und sagen, liebe Leute, ich hab alles gegeben, was ich hatte. Wenn das so jemand sagt, dann hat es Wucht, dann hat es Autorität. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann muss ich mir selber mich mal gründlich prüfen, was mich hier eigentlich reitet, dass ich über andere Leute so urteile und darüber so urteile, wie andere Leute ihr Geld ausgeben. Mich macht es vorsichtig, weil ich kenne mich. Ich höre mich manchmal edler an, als ich in Wirklichkeit bin. So, aber gehen wir zurück in diese Geschichte. Also sie machen der Frau heftige Vorwürfe, gell? Und der Jesus, der war ja bisher nur passiv. Der kommt ja wie gar nicht vor. Der lässt sich da sozusagen eincremen, genießt es vielleicht auch, freut sich drüber. Also es wäre jetzt schon wieder Zeitpunkt, dass Jesus jetzt hier mal das Kommando übernimmt. Und tatsächlich passiert es auch. Und Jesus greift jetzt ein, weil die Männer die Frau hier wirklich anpampen, unter der Gürtellinie angreifen. Und er sagt, lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Ihr alle, redet hier auf diese Frau ein. Lasst's bitte, lasst sie. Denn, und jetzt sagt Jesus, sie hat eine gute Tat an mir getan. Den Jahresgehalt eines Arbeiters in Öl in 20 Sekunden auszuleeren und zu verschwenden für Jesus ist eine gute Tat. So bewertet Jesus die Sache. Eine gute Tat. Und er erklärt es, warum. Beziehungsweise er sagt dann noch weiter, sie hat getan, was sie jetzt tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus, Vers 7, hier muss ich sein. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Also Jesus sagt, liebe Leute, wenn ihr schon mit den Armen hier hantiert und mit den Armen argumentiert, ihr könnt den Armen helfen und tut es bitte. Ihr könnt ihnen jeden Tag helfen. Macht das doch auch. Dazu braucht ihr nicht das Öl dieser Frau. Und vielleicht ist das wirklich die Botschaft. Wir brauchen nicht das Geld anderer Leute, um Armen Gutes zu tun. Sondern wir können mit unserem eigenen Geld genug Gutes zu tun. Das ist der Kern. Wir bestimmen nicht, wie andere mit ihrem Geld umgehen, sondern wir sollen unseres nutzen, um Armen Gutes zu tun. Und dann Vers 8. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Also für Jesus war klar, und hier hat es nochmal ganz deutlich und öffentlich gesagt, ich werde bald sterben. In 3 Tagen werde ich tot sein. Da gibt es von mir nur noch einen Leichnam. Und sie hat mich im Voraus gesalbt. Er wusste, dass sein Ende nahe war. Und eben damals war es üblich, dass man die Toten einbalsamiert hat, eingeölt hat, um den Verwesungsprozess noch etwas zu stoppen und auch um die Geruchsbildung etwas zurückzudrängen, zurückzuhalten. Und Jesus sagt, es war eine Art prophetische Handlung, was diese Frau gemacht hat. Sie hat mich jetzt zu Lebzeiten einbalsamiert. Sie hat das vorweggenommen, was in 3 Tagen eh passieren wird. Da werde ich tot sein. Aber jetzt wurde ich noch lebendig zu Lebzeiten von dieser Frau vorbereitet auf das Sterben. Also sie nimmt das vorweg und offensichtlich genießt Jesus das und sagt, das ist eine gute Tat. Das ist eine gute Tat, mich zu salben, solange ich noch bei euch bin. Nachher habt ihr ja nichts mehr von mir. Jetzt trotzdem, was machen wir mit der Geschichte? Das leuchtet ein, das ist eine prophetische Tat, aber das hätte man dazu dieses teure Öl brauchen, da hätte man ja auch zum Aldi gehen können, da gibt es das Totensalböl, 3 Liter für 8 Euro, hätte man da jetzt unbedingt dieses Nardenöl nehmen müssen. Und ich glaube, wir verstehen diese Frau schon. Und ich meine, alle Anwesenden haben diese Frau auch verstanden. Aber vielleicht hat sie das so geärgert. Ich glaube, wir verstehen, was diese Frau für Jesus empfunden hat. Wisst ihr, es gibt, glaube ich, sowas wie Verschwendung von etwas und es gibt Verschwendung für jemanden. Für jemanden. Wenn man nur etwas verschwendet, außerhalb von einer Beziehung von etwas, dann ist es wirklich verwerflich. Geld zu verschwenden, Dinge, die mir anvertraut sind, verschwenderisch damit umzugehen, ich glaube, das ist nicht im Sinne Gottes. Aber Verschwendung für jemand ist etwas ganz anderes. Was hat diese Frau für Gefühle gehabt für Jesus? Ja, da muss man nicht lange überlegen. Die hat ihn geliebt. Oder, und das können wir auch wieder lesen bei Lukas, sie war dankbar. Sie war Jesus dankbar. Es war Ausdruck ihrer Dankbarkeit, dass er ihr ihre Schuld vergeben hat. Er hat wohl an irgendeiner Stelle zu ihr gesagt, du, deine Schuld ist dir vergeben. Du bist deine Last los. Du bist dieses ganze Zeug los, das dir anhängt. Du bist frei. Und diese Tat war ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit, ein Ausdruck ihrer Liebe. Ich habe vor einiger Zeit einen Schulfreund besucht, der arbeitet in Frankfurt, so im Bankerviertel bei der Deutschen Bank. Und dann sagt er, komm, wir gehen noch essen, ich lade dich ein. Und normal sind wir so die Döner-Typen, vielleicht auch McDonald's mal oder sowas. Sag mal, auf dem Preisniveau bewegen wir uns beim Essen. Aber dann hat er gesagt, komm, wir gehen mal so richtig essen, wie halt die Banker essen gehen in Frankfurt. Und dann hat er mich hier mitgenommen in eines der angesagtesten Restaurants in Frankfurt, wo sie da alle sitzen, da redet ja auch keiner mehr Deutsch, reden alle nur Englisch. Und hat mir dann das beste argentinische Steak bestellt. Wunderbar. Also da war ich natürlich glücklich. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Mensch, das Fleisch allein hat so viel gekostet, er hätte mir das Geld doch geben können, da hätte ich mit meiner ganzen Familie essen gehen können in Überlingen. Das ist doch eine Verschwendung. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass der da irgendwas verschwendet. Warum sollte ich auch? Für mich war klar, was er mir damit gesagt hat. Natürlich hat er auch gesehen, da kommt so ein halb verhungerter Typ vom Bodensee, der braucht mal was Gescheites zu essen. Aber er hat mir seine Liebe, er hat mir seine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Dadurch, das war für mich sonnenklar. Das war überhaupt keine Verschwendung. Und dazu hat es halt wirklich auch noch saugut geschmeckt. Also es war nicht Verschwendung von etwas, war, wenn man so will, Verschwendung für etwas Ausdruck seiner Liebe und seiner Freundschaft zu mir. Wir haben ja einige Leute in der Gemeinde, die sind viel beschäftigt. Tagsüber sind wahrscheinlich eigentlich alle beschäftigt. Und ich arbeite auch tagsüber, man glaubt es kaum. Und ich rufe da relativ viele von euch an, so tagsüber. Und ich schätze das ungemein, dass die meisten sich Zeit nehmen für mich. Manchmal ist die Sekretärin dran, muss dann den Chef holen, denke, uiui, der hat es der wieder wichtig und ich komme da mit meinem kleinen Anliegen. Nein, der kommt und redet. Und ich schätze das so. Die allermeisten von euch unterbrechen ihre Arbeit, um mit mir zu reden, am helllichten Tag. Das ist auch, könnte man auch sagen, ja, so eine Zeitverschwendung und was das die Wirtschaft kostet, meine Telefonate hier, halte die Leute ständig vom Schaffen ab. Das ist eine Verschwendung, aber es ist eine Verschwendung für mich oder fürs Reich Gottes, wenn man so will. Und ich schätze das ungemein. Ich verstehe das, die Botschaft dahinter. Und ich glaube, wir würden auch verstehen, wenn ein junger Mann zu seiner Freundin mit dem Fahrrad 100 Kilometer fährt am Wochenende. Könnte man auch sagen, so eine Verschwendung, so ein Quatsch. Aber wenn er es für seine Freundin macht, dann wissen wir, was er damit meint. Er bringt damit seine Liebe zum Ausdruck. Also beim Haushalten und beim Wirtschaften, da geht es um Wirkung, um Effektivität. Aber für eine Beziehung kann genau das tödlich sein. Also wenn ich meiner Frau zum 40er einen neuen Rasenmäher kaufe, weil der alte verreckt ist, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe erstens einen neuen Rasenmäher und zweitens schon ein Geschenk für sie. Aber insgesamt ist sowas natürlich für eine Beziehung sehr tödlich. Das versteht ihr vermutlich. In einer Beziehung geht es eben nicht um Effektivität. Da geht es um Großzügigkeit, um Überschwang, um Verschwendung. Und das muss man uns Männern, glaube ich, manchmal auch sagen. Das muss ich mir selber auch sagen. Da geht es nicht darum, effektiv zu sein. Selbst wenn das Geld aus dem gemeinsamen Geldbeutel kommt. Großzügig sein. Großzügig sein. So kann man seine Liebe und Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und diese Frau, die bringt ihre Liebe zu Jesus auf eine Art zum Ausdruck, die mir eigentlich fast unangenehm ist. Fast peinlich, so viel Nähe, so viel Intimität in der Öffentlichkeit. Aber es ist ihr egal, das spielt für sie keine Rolle. Und jeder versteht, diese Frau, die liebt Jesus, die liebt ihren Herrn. Und an der Stelle ist sie für mich wirklich ein Vorbild. Das wichtigste Gebot, das Jesus uns mitgibt, und wenn er sagt, wenn er das macht, dann habt ihr sowieso alles erfüllt, dann könnt ihr die Bibel zuklappen und im Regal verstauben lassen. Ihr braucht dann keine Bibel mehr, wenn ihr das tut. Das ist nicht mehr nötig, weil ihr habt alles verstanden, was da drin steht. Das wichtigste Gebot, Gott lieben und die Mitmenschen lieben. Ganz einfache Sache. Und das Thema Gott lieben ist natürlich vielfältig. Dazu gehört Gehorsam, dazu gehört Einsatz und auch Disziplin. Aber das Thema Gott lieben, so wie wir es hier finden, hat auch eine sinnliche, eine überschwängliche, eine emotionale Komponente. Und die triggert mich irgendwie an, weil das ist nicht gerade sehr stark ausgebaut bei mir, sagen wir mal so. Manche würden sich das mehr wünschen im Lobpreis, dass man das bei mir auch mehr sieht. Und das spüre ich aber genau bei dieser Frau, diese Emotion, diese sinnliche, diese Nähe, diese Liebe zu Gott. Und im Grunde ist es ja genau das, was Gott mit uns auch macht. Und jetzt in dieser Karwoche denkt man genau darüber nach, was macht denn Jesus, der menschgewordene Gott? Ja, er verschenkt sich und verschwendet sich. Er verschenkt sein Leben. Er verschwendet seine Karriere. Mensch, der hätte einen ganz anderen Weg gehen können. Er verschenkt und verschwendet seine Gesundheit. Die Perspektiven, die er hat. Er verschenkt es, die Möglichkeit, eine Frau zu haben, Kinder zu haben, groß rauszukommen. Verschenkt er alles, verschwendet er alles. Wenn man es so von außen anguckt, ist das Leben von Jesus ein verschwendetes Leben. Aber Sinn macht, wenn man nicht sagt, was er verschwendet, sondern für wen verschwendet er es. Jesus verschwendet sein Leben für wen? Für uns. Für uns. Und manchmal, wenn man es dann so technisch sehen will, denkt man, ja, mit dem Kreuz, was macht, ich verstehe das nicht. Aber wenn man es emotional sieht und sagt, er verschwendet es für mich, ich glaube, dann verstehen wir, wie sehr Jesus uns liebt. Wir verstehen es. Weil er einfach alles verschenkt, weil er einfach alles verschwendet. Und genau diese Verschwendung, die finden wir hier bei dieser Frau, die auch einfach für Jesus verschwendet, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich lade uns ein, uns diese Frau zum Vorbild zu nehmen. Und sie wurde es wert geachtet, diese Frau. Sie wurde es wert geachtet, ein Vorbild zu sein für alle Zeiten. Denn alle vier Männer, die einen Lebensbericht von Jesus geschrieben haben, alle vier fanden es wichtig, dass diese Frau vorkommt. Wenn ich hier morgens zur Arbeit gehe, dann versuche ich normalerweise immer zuerst hier in den Saal zu gehen, um zu beten. Und fast jeden Morgen denke ich, Mensch, das wäre doch viel wichtiger. Ich muss diesen Anruf noch machen. Ich muss das noch vorbereiten. Ist das nicht auch eine Verschwendung? Vielleicht ist Gebet auch eine Verschwendung. Verschwendung von Zeit. Aber Gebet ist auch Verschwendung für jemand. Verschwendung von Zeit für Jesus. Und das will ich tun. Ich will meine Zeit, ich will mein Leben, meine Lebensenergie, meine Kraft und meine Liebe für Jesus verschwenden, um ihm so meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Diese Frau ist ein wunderbares Vorbild. Und Jesus selber sagte noch in Vers 9, ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Man wird diese Frau nie vergessen, nie vergessen. Solange man über Jesus redet, redet man auch über diese Frau. Und das haben wir heute Morgen getan. Ihr Andenken bleibt lebendig. Und ich lade uns jetzt ein, in der Lobpreiszeit, die vor uns liegt, aber auch in der Woche, die vor uns liegt, uns ganz bewusst zu verschenken, zu verschwenden für Gott. Nicht zu sagen, oh, jetzt nutze ich die Lobpreiszeit und überlege noch, was muss ich morgen alles noch einkaufen, was muss ich noch alles organisieren. Nein, ich schenke mich jetzt Jesus. Ich verschwende jetzt alles, was ich habe, für Jesus. Ich bringe ihm so meine Liebe zum Ausdruck. Das Gleiche für die Gebetsnacht. Ich lade euch ein, kommt zu dieser Gebetsnacht am Gründonnerstag ab 22 Uhr. Verschwendet diese Nacht. Nicht schlafen, wach bleiben. Man kann auch nur für eine Stunde kommen übrigens. Verschwendet diese Nacht. Verschenkt sie als Ausdruck eurer Liebe zu Jesus. Karfreitag und Ostersonntag genauso. Ich wünsche euch viel Segen. Amen.
Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen, und seine Gebote sind nicht schwer. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.